miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir überlegt, wie ich meiner Firma sage. Und ich bin nicht so ganz ein normaler Holzbauingenieur, sondern ich habe immer so Ideen gehabt, was für Produkte man entwickeln könnte. Ich bin so ein bisschen Forscher und Entwickler. Jeder von meinen Kollegen hat halt einfach seine Firma so genannt, wie er heisst. Heire Müller und Köbi Meier Ingenieure AG. Und ich habe gesagt, wenn ich einmal da drin bin, dann komme ich nicht mehr raus. Und wer weiß, ob ich in 10 oder 20 Jahren noch Interesse habe. Dann habe ich eine Firma, die so heisst wie ich, die vielleicht bekannt ist. Das wollte ich nicht. Und darum habe ich gesagt, nein, ich gründe meine Firma und sage Timber and Technology. Timber für Holz. Wood ist Rundholz und Timber ist viereckiges Holz. Also schon zugeschnitten. Und End Technology, die kann ich machen, was ich will. Die kann ich auch Produktentwicklung machen oder irgendetwas entwickeln. Und das hat sich bewahrheitet. Jetzt bin ich 26 Jahre dran. Das 15. Mehrfamilienhaus habe ich dann langsam gewusst, wie es geht. Und ich habe gesagt, jetzt will ich etwas Neues machen. Und habe mich jetzt auch ein bisschen davon wegbewegt. Ich bin heute Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat, aber nicht mehr so ganz in den Bauprojekten aktiv tätig.
Das war der Holzingenieur und Unternehmer Stefan Zöllig. Besonders an dieser Aufnahme ist für einmal das, was man nicht hört. Nämlich kein Hall und kaum Geräusche im Hintergrund. Ich sitze mit dem Stefan Zöllig in seinem Haus, und zwar im Keller. Bei mir daheim würde es im Keller höhlen, nicht gut für schöne Aufnahmen. Aber das Haus ist inklusive Keller vollständig aus Holz, mal abgesehen von den Fenstern. Für mich als Podcasterin ist das ein Genuss. Der Stefan Zöllig erzählt jetzt dann gerade mehr über das Mehrfamilienhaus in Thun mit seinen verschiedenen Spezialitäten. Er ist Geschäftsleitungsmitglied und Mitinhaber von der Timbertech Holzbauingenieure Schweiz AG. Und er ist Gründer, Mitinhaber und Verwaltungsratsmitglied von allen 5 Timber Group Firmen. Er ist, wie schon gesagt, Holzbauingenieur und Unternehmer, aber er ist vor allem auch Innovator auf allen Ebenen vom Holzbau. In dieser Folge gibt er Einblick in die Timber Group mit seinen verschiedenen Bausteinen, in die Holzwirtschaft und den Holzbau und in die Schweiz als Innovationsstandort. Eigentlich geht es in dieser Folge aber darum, wie die Stadt von der Zukunft aussehen könnte.
Wir haben eigentlich recht spät, ich habe das vielleicht vor 6 Jahren oder so festgestellt, dass wir mit Beton einen riesen CO2-Ausstoß haben. Zement, allein der Zement hat weltweit etwa 9% vom CO2-Ausstoß. Und eigentlich muss man einfach aufhören mit dem. Man probiert es zwar wegzubringen, es gibt alles mögliche für Aktivitäten, aber eigentlich nicht. Und wo ich dann die Gelegenheit hatte, mit meiner Frau zusammen ein Haus zu bauen, habe ich gesagt, ich will nicht 150 Kubikmeter Beton kaufen. Das ist mir so zuwider. Das ist das für eine Verursache, mir fast körperliche Schmerzen. Gibt es denn andere Möglichkeiten? Man könnte den Keller weglassen, haben wir am Anfang geplant. Das wäre einfach und günstig. Aber wir haben gesagt, ja, wir haben so viele Räume, die wir eigentlich auch nicht im Haus sehen. Es braucht einfach ein Untergeschoss. Und darum haben wir gesagt, komm, jetzt probieren wir das mal. Das ist auch ein Mitarbeiter, der mich ein bisschen darauf gestossen hat. Er gesagt, komm, Stefan, probier doch das mal. Das könnte gehen. Im deutschen Haus gibt es einen, der macht das schon. Wir sind dann das anschauen und haben gefunden, mal, ich glaube, das kann man wagen. Wir haben dann das mehr ingenieurmässig angeschaut, dann haben wir ein Forschungsprojekt gemacht, damit das auch begleitet ist und die Fragen können beantwortet werden oder erforscht werden. Und haben dann gemerkt, das funktioniert tatsächlich und viel einfacher und günstiger, als wir am Anfang befürchtet haben.
Das Spannende, wenn ich das habe gelesen, ist, dass man so an verschiedenen Orten sich Anlehnungen gemacht hat, um Feuchtigkeitsprobleme zum Beispiel zu lösen. Also zum Teil so bei Flachdächern hat man sich ein bisschen etwas abgekupfert. Und beim Teichbau.
Ja.
Können Sie das kurz erklären?
Jawohl. Also, wenn man so etwas macht und eigentlich ein Bauteil einbaut, wo nachher ein Gebäude draufsteht, wo mehrere Millionen kostet, dann kann man nicht einfach überall Experiment machen. Wenn das Bauteil, wie in unserem Fall eben die Abdichtung, wenn jetzt die nicht mehr funktionieren, dann kann ich ja nicht einfach mit dem Wagenheber das auflupfen und eine andere Folie einziehen. Das geht nicht mehr. Also muss ich etwas machen, wo man schon Erfahrung hat. Und bei der Abdichtung haben wir eine Folie genommen, eine EPDM-Folie. Die kommt hier von dem Nachbardorf, von Jütendorf, Contec, wo das herstellt, in der Größe, wie das Haus ist. Die schweissen das alles zusammen, bringen es in eine Rolle und dann kann man es noch ausrollen und herlegen. Und das ist die eine Anlehnung, also etwas, was im Teichbau und im Deponiebau funktioniert und bei Flachdächern, das wird bei uns auch funktionieren. Und das zweite ist noch das Feuchtemonitoring, wir haben vollflächigen eine feuchte Monitoring-Schicht einzogen, wo ich jederzeit über das Internet und Computer schauen kann, wie an einem Bildschirm, wie sehen die Wolken aus. Es ist nie überall genau gleich feucht. Es zeigt so leichte Farbabweichungen. Damit kann ich eigentlich schauen, ob es trocken ist oder nicht. Und eben, wenn es einen Schadenfall sollte geben, dann erfahre ich das relativ gleich. Also dann merke ich das. Wir haben sogar einen Alarm auf Handy und E-Mail eingerichtet.
Ja, und was ich auch noch spannend finde, ist, dass sie es von innen her können eigentlich wie beheben, oder? Sie müssen nicht rundum irgendwie etwas abgraben, sondern sie können von innen aufmachen und schauen, was los ist.
Genau, ja. Also, ich weiss nicht, wie will das ich vorgreifen? Wir haben ja unser TS3-System, wo wir Platten, dicke Holzplatten, Brettspielholzplatten, stirnseitig verkleben und ein paar kleine oder normal grosse Platten können wir gigantisch grosse Platten machen, aber so gross ist das ganze Gebäude. Und dadurch habe ich auch, wenn es jetzt einen Schaden geben sollte, im ganz groben, es gibt noch ein paar einfachere Methoden, aber im ganz groben Schadenfall könnte ich also ein Viereck rausschneiden, zum Beispiel einen Quadratmeter oder zwei Quadratmeter, so gross wie eine Tür, rauslupfen, drunter die Membranen flicken und alles wieder rein tun, wieder vergiessen und es wäre wieder gleich wie vorher.
Und was ja, wenn ich jetzt da reinkomme, einfach schon mal toll ist, die Atmosphäre ist völlig eine andere. Wir haben zwar noch ein paar Vorhänge zugemacht, aber es ist relativ der Schall ist angenehm, es hält nicht wie wahnsinnig. Man glaubt sofort, dass man da rein kann Yoga machen kann, ohne dass man sich die Gicht holt. Oder? Also es wirkt eigentlich sehr, sehr sympathisch. Sie haben im Grunde genommen, anstatt der Keller, haben sie eine Erweiterung vom Wohnraum gemacht mit einem sehr schönen Raumklima.
Ja, das ist richtig. Ich wundere mich manchmal selber, wenn ich reinkomme und denke, ja, ich habe es ja gesehen, wie wir es aufgebaut haben. Es ist tatsächlich nichts anderes als Dämmung und die paar Schichten, die Fliesen und Abdichtung darunter. Es sind kein Fundament, nichts. Das Haus steht ganz flach auf dem Boden und es hat auch nichts drunter. Also drunter ist dann einfach die Erde. Dass das funktioniert und es ist angenehm. Man muss zugeben, im Winter, wenn es wirklich nicht, wir haben auch keine Heizung in dem Haus, im Winter, wenn man jetzt nur in Socken da unten ist, dann riecht einem schon Kälte langsam ein bisschen in die Füße. Also wenn ich jetzt stundenlang da unten arbeite im Büro, irgendwann bin ich froh, wenn ich Finken anlege. Aber das langt, dann geht es gut. Und es ist ja Winter, dann kann man etwas anlegen.
Ja, wenn ich bei mir im Keller war, wäre das viel, viel schlimmer. Und vor allem würde es müffeln und es ist leicht feucht und so. Also, das sind natürlich Sachen, wo das ist ein Quantensprung im Wohnkomfort, was sie da haben. Und das ganze, der ganze Rest vom Haus ist ja auch alles holzbasiert, oder?
Genau.
Gibt es noch andere Spezialitäten, die sie ausprobiert haben, jetzt gerade in diesem Haus?
Jawohl, wir haben eigentlich vier Sachen, so grosse Sachen ausprobiert, oder einfach... Es ist nicht mehr ein Experimentalstadium, es ist schon recht ein Pilotprojekt, das Zeug ist bereit für den Markt. Das ist erstens sicher mal CS3, also die Stirnseitenverklebung von Platten. Wir haben punktgestützte Decke, da können Sie im Keller alle Wände rausnehmen, nur die Aussenwände bleiben stehen und fünf stützen. Und die haben eine grosse Halle zur Verfügung, theoretisch. Also nur tragende Aussenwände, nicht tragende Innenwände. CS3 haben wir. Dann haben wir den Keller aus Holz, den wir schon erwähnt haben. Wir haben die Planung nicht mit der normalen Bausoftware gemacht, sondern mit einer Flugzeugsoftware, weil wir gesagt haben, wir wollen mal schauen, wie es ist, wenn alle Planer von Anfang an auf dem gleichen 3D-Modell arbeiten. Es war höchst kompliziert gewesen und hat einen Haufen Ärger gegeben, aber man hat halt den Ärger bei der Planung gehabt, nicht beim Bauen. Und das, was wir im 3D gemacht haben, ist sehr gut gelaufen, muss man sagen. Und das Vierte, das Gebäude hat keine Heizung. Es ist ein Sechsfamilienhaus in Thun. Doch, im Winter wird es minus 10 bis manchmal minus 20 Grad. Und das Gebäude hat keine Heizung. Und ich habe schon lange behauptet, der Holzbau braucht keine Heizung. Und als wir da auf die Gelegenheit gekommen sind, eben selber ein Haus zu bauen, habe ich mit meinem Ingenieurbüro schon etwa 3.500 Gebäude gemacht. Und alle haben eine Heizung und keine ist gelaufen. Und dann habe ich gesagt, müssen wir uns das antun, die ganze Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Wärmeverbraucher, Chemiefäger, Behörden, Tankraum oder Pelletraum oder was auch immer. Wenn es doch nur an den kältesten paar Tagen etwas braucht. Dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach mal und dann schauen wir, wie kalt das wird. Das war gesetzlich nicht ganz einfach gewesen. Man hätte dann gleich gewisse Vorschriften einhalten. Aber das hat tatsächlich funktioniert und wir leben jetzt 2,5 Jahre da und haben nicht kalt gehabt. Was wir gespart haben, indem wir eben die ganze Heizerei nicht haben und auch uns keine Sorgen machen müssen, auch wenn der Erdölpreis oder der Strompreis aufgebaut ist.
Das ist ganz, ganz interessant. Sehr spannend.
Das sind die vier grossen Sachen. Wir haben noch zwei, drei kleinere Sachen gemacht, die viele Leute machen. Also Photovoltaik auf dem Dach, Batterie im Keller. Das macht Freude, wenn die Sonne scheint. Dann füllt sie uns die Batterie, dann haben wir gratis Strom. Und wir haben einen grossen Regenwassertank im Garten, 20'000 Liter. Und wenn es regnet, jetzt auch letzte Nacht hat es geregnet wie verrückt, dann hat es den gefüllt, dann hat man eine richtige Freude am Regen. Also für mich hat es das Leben ein bisschen geändert. Wenn manchmal denkt man, ah, jetzt regnet es draussen. Und jetzt sage ich, hey, toll, es regnet, es füllt uns den Tank, wir haben die nächsten Monate wieder gratis Wasser. Das ist ein super Erlebnis. Und das Letzte, was auch noch neu ist, es gibt ein neues Werk im Jura, es heisst Fagus, Fagus Suisse, das heisst Buche, Buchenholz. Bis jetzt hat man aus Buchen nichts machen können, weil es ein schwieriges Holz ist, man hat eigentlich nur im Schmiede verbrennt. Und Fagus hat sich jetzt die Aufgabe gemacht, Bauprodukte herzustellen. Buche ist ein hochfestes Holz, ein schweres und Herzholz. Und wir haben das genutzt für einen Teil der Decke und für die Stützen, die runden Stützen haben wir dann mit dem Fagus-Buchenholz gemacht. Und das ist lässig, das funktioniert also auch.
Sie scheinen auch sehr so wie Visionen zu haben und darum vielleicht mal die ganz, ganz grosse Frage. Sie sagen das auch in einem von Ihren Videos, dass die Zukunft der Stadt wird eigentlich aus Holz sein. Wie soll man sich das vorstellen?
Das hat natürlich auch ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun. Als junger Holzbauingenieur habe ich gewusst, dass man alles könnte bereits aus Holz machen, aber glaubt hat man es niemand. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, haben wir ein Büro aufgebaut mit 5 Standorten in der Schweiz und in Wien haben wir auch noch ein Büro. Wir sind jetzt mittlerweile 60 Leute. Und wenn Sie jetzt dort zu tun auf der Rabenflur aufsteigen und über die Stadt schauen oder zu Zürich auf den Ötliberg steigen und über die Stadt schauen, alles, was Sie sehen, jedes Haus, jede Halle, jede Brücke, das können wir jetzt alles, und dann haben wir schon ein Bauprojekt gemacht, und haben dann gezeigt, das kann man alles aus Holz machen. Warum aus Holz? Habe ich schon gesagt, wegen dem CO2-Ausstoß. Und das Holz macht das Gegenteil. Holz ist eigentlich nur fest geworden, das CO2. Ein Kubikmeter Holz hat ungefähr eine Tonne CO2 gespeichert. Das heisst, Bäume tun für uns wiederum gratis und lautlos und wohltuend und wohlriechend die Luft, das CO2 aus der Luft filtern, Sauerstoff produzieren und am Schluss haben wir noch Holz. Jetzt müssen wir nur so gescheit sein, das Holz eben auch fest zu machen und nicht gerade wieder zu verbrennen oder nicht verfaulen zu lassen. Das ist der gleiche Effekt, da wird auch wieder das CO2 freigesetzt. Irgendwann hat es dann bei mir auch umgeschaltet. Zuerst sind wir so ein bisschen David gegen Goliath gewesen und jetzt langsam kommen wir eine Grösse auch von den Bauten her, wo wir auch ernst genommen werden von den Bauherren, von den Immobiliengesellschaften, wo sie sagen, ja, wenn ich kann es in Winterthur ein Gebäude mit 250 und eins mit 300 Wohnungen bauen, 6-geschossig, 8-geschossig, 200 Meter langes Haus, alles aus Holz, kein Beton da. Dann machen wir doch das einfach. Und das hat uns dann auch wirklich dazu bewogen, zu sagen, eigentlich kann man die ganze Stadt aus Holz machen. Eigentlich kann man alles aus Holz machen. Und das ist auch ein bisschen der neue Benchmark. Also wer ein Baumaterial bringt, wo die statisch tragend ist, wo man Stützen machen und Träger, also nicht nur irgendeine Verkleidung, sondern wirklich statisch tragend, der muss 1000 Kilo pro Kubikmeter CO2 können einspeichern, bis er überhaupt an das herkommt, was es schon gibt. Warum soll man etwas Schlechteres nehmen als das, was es schon gibt? Und Holz ist günstig, ist verfügbar, also kann man mit dem bauen.
Reden wir nachher noch ganz kurz drüber, über die vielen verschiedenen Bausteine, die Sie jetzt im Rahmen von Ihrer Timber Group haben, langsam so strategisch aufgleisen, damit genau im Grunde genommen wie jeder Teil oder von dieser Vision wie kann unterfüttert werden durch ein Produkt. Vielleicht noch zuerst, das ist eine grosse Vision, es braucht einen langen Atem. Ich habe das Gefühl, Sie haben ein Universum fast schon von, oder wie nennt man das, nicht das Universum, ein kleines Imperium sind Sie am Aufbauen.
Ökosystem.
Oder ein Ökosystem, das wäre vielleicht ein schönes Wort. Mir gefällt auch Imperium, weil ich mir Ihnen würde wünschen, dass es so gigantisch wächst und so mal ganz etwas Grosses wird. Aber Ökosystem, genau, es hat so verschiedene Teile. Und Sie machen das im Moment eigentlich mit ganz viel Start-up-Energie auch, oder? Sind Sie in einer Phase, wo Sie vor allem der Baubranche beweisen müssen, hören meine Leute, es ist jetzt alles möglich, jetzt steigen sie endlich ein und fahren mit und springen auf den Zug, oder? Wo denken Sie, wo stehen Sie im Moment im Hinblick auf die grosse Vision?
Ja, mein Antrieb ist jetzt nicht so missionarisch, obwohl es sich vielleicht manchmal so anfühlt draussen. Ich habe halt auch aus der Not eine Tugend gemacht, oder? Wenn man eine Idee hat und merkt, Kopf, das könnte ein Geschäft sein. Aber man hat eine Firma und wenn ich jetzt alles mein Geld wieder in etwas Neues reinshoppe und das scheitert, dann geht meine Firma pleite, dann muss ich die Leute entlassen und selber habe ich auch keinen Job mehr. Das ist natürlich dumm, oder? Und darum muss man sagen, nein, eigentlich muss man das wirklich das Risiko konzentrieren und dann führt das automatisch zu Start-up. Also Start-up tönt so ein bisschen jung und hip und wagemutig. Das ist es auch. Aber es ist auch ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Die Geschäftsidee ist da. In meiner Vorstellung sehe ich, dass man das kann zum Funktionieren bringen kann. Aber ich muss wirklich separat Leute anstellen, separat ein Geschäft aufbauen. Ich habe nämlich Investoren suchen. Ich musste Investoren zu überzeugen, dass die wirklich sagen, so, und jetzt komme ich mit meinem Geld und investiere da. Ich musste Anteile abgeben, das ist auch schmerzhaft. Aber das gehört dazu. Und damit konnte ich wirklich ein Geschäft isolieren und dem Investor sagen, du investierst nur in das und nicht schon in 1000 neue Sachen, die ich auch noch, ich habe noch ganz viele Ideen. Dann sagt er irgendwann, ja, das kommt nie zum Fliegen, oder? Mhm. Oder bis das eine Mal endlich fliegt, sind die alle anderen Sachen schon wieder in den Haufen
gekommen. Jetzt sind sie eben so Daniel Düsentreiber, der nicht genau. Sachen nicht auf den Boden bekommt, oder?
Und da ist, das geht jetzt langsam in die richtige Persönlichkeitsentwicklung, oder? Sachen auf den Boden bringen, das gehört halt auch dazu. Man muss können natürlich Visionen haben, aber eine Vision, die man nicht auf den Boden bringt, nicht ins Leben bringt, die ist halt auch nicht so verrückt tragfähig und die bringt eigentlich dann niemandem etwas. Jetzt, wir als Ingenieurbüro sind relativ frei. Ich bin nicht an eine Industrie gebunden. Ich muss einfach schauen, dass meine Leute Arbeit haben, aber das läuft gut im Holzbau. Und für alles Neue muss ich eigentlich, bin ich an nichts gebunden, muss nicht, ganz viel fesseln habe ich nicht. Ich kann also vom Ziel her denken und sagen, was möchte der Kunde gerne hören und nachher auch kaufen, wo ist er bereit zum Geld ausgeben und was würde ich eigentlich gerne machen. Mir ist Lust ein grosser Art. Habe ich Lust, um das die nächsten 5 oder 10 Jahre machen und mich wie in den Kopf und Kragen wieder in etwas hineinstürzen?
Gehen wir doch gerade einmal zu diesen Bestandteilen, zu diesen verschiedenen Bausteinen, oder, wo Sie jetzt zum Teil in IGs, eins ist ein IG, also eine Interessensgemeinschaft, oder zum Teil in Start-ups, in Anführungszeichen, ausgelagert, zum Risiko minimieren natürlich, das ist wunderbar. Dann können Sie mit dort auch noch Forschung machen mit Partnern und so, langsam das aufziehen sozusagen, bis es dann einmal wie ein Gesamtsystem ist, das verhebt. Wenn Sie die verschiedenen Bestandteile einfach kurz aufzählen und dann gehen wir mal ganz kurz durch die Touren und schauen, was die alle beitragen aus Ihrer grösseren Vision.
Eben angefangen jetzt mit dem Holzbau-Ingenieurbüro. Timbertech und nachher haben wir weitergemacht mit TS3, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen eine Lösung auch für punktgestützte, grosse Platten für nutzungsflexible Gebäude. Wir wollen keine tragende Innenwände, weil tragende Innenwände, die kann man nicht beliebig rausnehmen, das heisst, ich bin eingeschränkt in der Nutzung von dem Gebäude. Und ich habe sehr viele Investorengespräche geführt, sehr viele Misserfolge gehabt und einfach gemerkt, irgendwie, ich kenne die Sprache nicht, ich bringe das nicht heran oder fast nicht, also ich bin nicht ganz erfolglos, ich habe ein paar Investoren gefunden und das hilft uns jetzt auch. Also wir sind gut finanziert, wir können das gut überstehen. Aber es ist sehr ineffizient gewesen. Und als Ingenieur probiert man das immer effizienter zu machen. Und gleichzeitig bin ich auch noch im Stiftungsrat von der Swiss Life BVG Sammelstiftung, von den Pensionskassen, wo Milliarden hat aus den Pensionskassen von den Leuten, die man muss irgendwo anlegen muss. Und wenn ich das sehe, auf der einen Seite ist Anlagenotstand, die wissen fast nicht, wo anlegen. Also sie machen da gut, das ist auch in Ordnung. Aber wenn ich sehe, wo sie anlegen, muss ich sagen, da könnte man eigentlich auch in der Holzwirtschaft noch platzieren. Also auf der einen Seite ist viel Geld und auf der anderen Seite ist die Holzindustrie, die könnte jetzt wachsen. Alles fragt nach Holz, aber man hat fast keine Holzindustrie betrieben. Kommt aber das Geld nicht über von der Bank. Die Bank sagt, ja, wir schauen die Vergangenheit an, wir schauen die letzten 5 Jahresabschlüsse an, die sind schlecht, wir kommen kein Geld über. Also auf der einen Seite ist zu viel Geld, auf der anderen zu wenig. Und die reden nicht miteinander. Und darum habe ich mit einem Kollegen zusammen die Timber Finance gegründet, wo wir genau das machen. Also die Finanzwelt und die Holzwelt zusammenbringen, die Holzwelt für die Finanzwelt lesbar machen, Ideen in ihrer Sprache, in ihren Produkten. Timber Finance. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich ist das, was wir tun, sehr ineffizient vom Materialverbrauch her. Also wir nehmen einen Baum und machen daraus Bretter, wir schneiden alles weg, was nicht viereckig ist, alles, was rund ist, wird geschnetzelt und wird nachher verbrennt. Dann wird es nochmal gekoppelt, dann wird es noch zusammengeleimt, nachher nochmal geschnitten und gekoppelt und geschliffen. Und am Schluss landet vom Baum etwa 30% vom Volumen in einem Brettschichtholz oder Brettsperrholzprodukt. Und 70% wird in der Regel verfeuert. Das ist eigentlich ineffizient. Man denkt, ein Baum wächst 100 Jahre, und nachher nehme ich nur 30% davon zum Bauen, den Rest jage ich gerade wieder in die Luft raus. Das ist wieder CO2, das macht ja nicht so Sinn. Und eigentlich müssen wir doch eine bessere Methode haben. Und dann sind wir einfach auf das Scrimber gekommen. Scrimber heisst, ist ein Kunstwort, Scrim, Timber. Das hat es schon gegeben in Australien. Vor etwa 30 Jahren hatten die schon das Werk gehabt. Hat leider nicht funktioniert, aber weltweit hat man ein bisschen geforscht an dem und dann haben wir einfach gemerkt, man braucht auch dort das Denken vom Ziel her. Fast niemand hat so richtig vom Ziel her gedacht und das auch so aufgeleistet. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass wir gescheiter sind oder dass wir es besser machen als alle anderen. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Aber wir haben einfach gesagt, jetzt probieren wir es nochmal so aufzugleisen, dass man die Technologie ist noch nicht ganz fertig entwickelt, die muss man fertig entwickeln. Patente sind alle abgelaufen, was es mal gegeben hat. Und nachher das eben so unter die Leute bringen. Und dann bringen wir eine Effizienz her mit etwa 90% vom Baum. Also wir tun das Holz nicht sagen, sondern wir tun es walzen. Durch mehrere, etwa 12 Walzenpaare durchlassen, bis es am Schluss aussieht wie Stroh. Und dann tun wir es trocknen, beleimen und wieder zusammenpressen. Also beleimen, also verleimen wieder zu einer Platte, wo aber alle Fasern in die gleiche Richtung schauen. Dann habe ich sozusagen wieder wie ein Brett aus Fichte oder was Holzart dann immer ist, wo ich nachher wieder kann verleimen zur Brettschichtholz oder Brettschichtholz, aber mit einer Ausbeute von eben viel mehr als nur den 30. Und dann kommt Nummer 5, eben das ist das Untergeschoss, das Holz, das wir darüber geredet haben. Wenn man ein Holzgebäude baut, kommt man standardmäßig schon so eine gute Dämmung über, dass man eigentlich praktisch nicht mehr heizen muss. Wenn es jetzt nicht von uns ist, jeder andere kann das auch. Das sind gut gedämmte Häuser, muss noch ein bisschen, nicht gerade die billigsten Fenster rein tun. Ich sage immer, bauen Sie die teuersten Fenster rein, die Sie finden. Nicht schauen mit den Leuten immer so lange an. Dann sagen Sie, ja nein, ich muss da überall sparen. Wenn ich vor allem das Billigste nehme, dann habe ich nachher das billigste Haus. Und das ist eben falsch. Dann hat man fast schon das billigste Haus, aber man hat einfach die höchsten Betriebskosten. Und eigentlich müssen wir das Ziel setzen auf tiefe Betriebskosten, auch wenn es am Anfang ein paar Prozent mehr kostet. Und da würde ich empfehlen, die teuersten und besten Fenster zu nehmen, die man findet. Weil dann habe ich keinen Wärmeverlust das Fenster. Und beim Holz war es das Gleiche. Also ich kann Häuser bauen, die ich nicht heizen muss. Damit ist ein grosser Teil vom CO2-Ausstoß und vom Energieverbrauch schon mal weg. Und auch von den Kosten. Und auch von dem Kostenrisiko. Wenn ich kein Wetter mehr im Haus habe, ich dort einen Haufen CO2 gespart. Das wird Zukunft sein. Ich bin ganz sicher. Was auch noch wichtig ist, wir sagen dem, der CO2-Ausstoß ist so der Carbon Footprint. Alle reden Carbon Footprint. Ja, man muss den minimieren, muss den kleiner machen. Und wir sagen, ja, das ist schon recht, aber mit dem werden wir nicht zum Ziel kommen. Bei weitem nicht.
Also wenn Sie sagen, der Footprint...
Carbon Footprint,
Das eben, um das sollte man sich jetzt nicht zuerst kümmern.
Der Carbon Footprint, das ist der, wo man CO2 ausstößt. Aber wir haben eben eine andere Möglichkeit, wir haben den Carbon Handprint. Carbon Handprint heisst CO2 einsammeln und speichern. Und den haben wir mit dem Holz gratis dazu. Oder gratis einfach, ja. Die Bäume wachsen ja ohne, dass man mit etwas zahlen. Wir müssen sie hegen und pflegen und der Wald gehört jemandem, der will natürlich einen Ertrag haben darauf. Aber eigentlich ist das praktisch kostenlos. Stellt sich mal vor, wenn jetzt ich käme, als Ingenieur, und sage, hey, ich habe eine fantastische Maschine entwickelt, die kann pro Jahr in der Schweiz 10 Millionen Kubikmeter Baumaterial herstellen, die man kann tragend einsetzen. Und sie macht keinen Lärm, sie macht noch Sauerstoff, sie tut CO2 einsaugen und Baustoff herstellen.
Und sie brauchen noch weniger Zeit, um es zu verbauen.
Und sie, genau. Und es ist eine einzige grosse Fabrik, die ist so gross wie die Schweiz, da stehen alle schon die Harzberg, und Gott sei Dank nicht so grosse Fabrik. Sie sehen sie von jedem Punkt in der Schweiz, kennen sie die Fabrik. Aber sie können rein in die Fabrik laufen und was sie finden, können sie rausnehmen und heine. Wenn sie noch Beere und Pilze finden, da steht sogar in der Bundesverfassung, sie dürfen das rausnehmen und heine. Und dann sagen die Leute, ja, und was kostet denn die Fabrik? Dann sagen sie, wissen Sie was, die kostet nichts. Die ist gratis, die ist nicht mehr schon da. Ja, was? Ja, der Wald ist die grösste Fabrik in der Schweiz. Das ist doch fantastisch. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich wäre jetzt Direktor von der Fabrik. Und nachher sagen sie, ja super, also 10 Millionen, die Schweiz stößt 44 Millionen Tonnen CO2 aus. Etwa 10 Millionen Tonnen, ein knappes Viertel, ist schon bereits eingesammelt. Und wir haben eine Fabrik, die das schon macht und es kostet nicht einmal etwas. Macht da keinen Lärm, schmeckt noch gut, sieht noch gut aus. Und jetzt muss ich aber gestehen, als Direktor von der Fabrik bin ich leider nicht in der Lage, das Material aus der Fabrik rauszunehmen. Es ist ein bisschen zu abgelegen, es ist nicht immer genau die richtige Qualität. Leider habe ich nur etwa... kann ich nur etwa 3% rausnehmen. Den Rest lassen wir draussen. Einen Teil nehmen wir noch raus und tun es gerade verbrennen. Relativ viel, etwa die Hälfte, oder nicht gerade die Hälfte, aber relativ viel nehmen wir raus. Tun es gerade direkt verbrennen, zum minderwertige Häuser heizen, die noch nicht gut gedämmt sind. 3% nehmen wir zum Bauen. Und etwa die Hälfte lassen wir draussen in der Fabrik liegen. Also wir produzieren etwas und lassen es dort liegen und dann verfallen es wieder. Stellen Sie sich mal vor, der Unsinn. Und das ist Realität. Ich bin jetzt nicht Direktor von der Fabrik, aber ich sehe die und sehe, ja, da wäre das Potenzial. Und dann komme ich eben im Unternehmergeist und sage, komm, dann machen wir ein Start-up und probieren da etwas aus, was wir noch nicht alle ausprobiert haben.
Im Grunde genommen ist der Markt, wie die Wertschöpfungsketten in der Schweiz sind, wie kaputt gewesen. Und sie kommen jetzt und kommen so ein bisschen in ein, nicht gerade in eine Katastrophensituation, aber sagen wir mal in eine schlecht bewirtschaftete Fabrik, oder?
Einfach, dass es gesagt ist, ich will niemandem ein Bein bisseln. Und ich will dann nicht sagen, die Holzindustrie hat einen schlechten Job gemacht. Die haben es sehr hart gehabt, recht lang. Einfach, ich kenne auch Brettschichtholzbetriebe, also wenn ich Bretter aufeinander leime, zu grossen Träger, die zugemacht haben und gesagt haben, hey, der Marktpreis ist 530 Franken pro Kubikmeter, ich produziere für 590 Franken also, und verkaufe kann ich für 530. Ich muss einfach jedem Kubikmeter noch 60 Franken dran postitschen. Das macht keine Freude. Mit dem muss man aufhören. Und wenn man einen langen Schnuff hat oder noch ganz viele andere Betriebszweige, wo man dann das vielleicht als Verkaufsargument kann brauchen, wir haben ein eigenes Holz oder wir haben einen Bauer für seine Schürzbauer kaufen und sein Holz aus dem Wald ab. A la bonheur kann auch sein, dass das ein Argument ist, aber in langfristig muss man sagen, ist das einfach kein Geschäft. Und die Holzindustrie hat harte Zeiten gehabt, auch das Sägewerk, das ist eigentlich unser wichtigster Teil direkt aus dem Wald. Wenn aus dem Wald das Holz nicht ins Sägewerk gehen und Bretter gemacht werden, daraus, dann haben die anderen auch nichts mehr zum Brauchen. Also wir brauchen unsere Sägewerke. Und zeitlang hatte ich wirklich Sorgen gehabt, dass unsere Sägewerke eins ums andere pleite gehen und nachher nicht mehr laufen. Das hat sich nicht bewahrheitet, Gott sei Dank. Wir haben Sägewerke, die funktionieren, die grosse Mengen sagen. Aber das ist ein Skalengeschäft. Also, was man früher mal der Bauer vielleicht hinter dem Haus im Schopf noch etwas gesagt hat, das gibt es einfach heute nicht mehr. Also die Sägereien, wirklich die leistungsfähigen Sägereien, das sind grosse, hochindustrielle, automatisierte Betriebe, wo man auch wirtschaftlich dann kann produzieren, aber die produzieren dann eben Hunderttausende von Kubikmetern, nicht nur ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend. Und alle die kleinen Sägen oder noch angegliedert dann irgendwie an etwas, die gibt es nicht mehr oder die sind nur noch hobbymässig unterwegs. Und wir nennen das Holzkette. Eine Kette hat ja lauter Glieder und wenn ein einzelnes Kettenglied reisst, dann ist es vorbei, dann zieht die Kette nicht mehr. Und in der Holzkette sind wir dem auch ein bisschen ausgeliefert. Wir sind darauf angewiesen, dass wir einen Wald haben, der lebt, der funktioniert, der gut unterhalten ist, dass es eben Bäume gibt, die man dann brauchen kann. Wir brauchen das Kettenglied Sägewerk, wo wirklich das Holz auch verarbeiten könnte, wirtschaftlich. Nachher braucht es auch für die Verarbeitungsbetriebe, vielleicht dann auch den Handel, wo das nachher weiter am Verarbeiten ist. Am Anfang der Wald ist und am Schluss das Gebäude oder das Möbel oder die Türe, dass die Kette funktioniert. Und da haben wir auch Verbände, ich bin selber auch tätig in der Holzkette. Im Kanton Bern jetzt auch neu, die Lignum Bern, das ist jetzt der Verband von allen diesen hölzigen Kettengliedern, das sind Präsidenten bei uns im Vorstand und wir in der Geschäftsleitung und ich bin in der Geschäftsleitung und probiere eben jetzt die Kette wieder zusammenzubringen und zu stärken. Aber das wichtigste Glied sind wirklich die Sägewerke am Anfang, weil wenn es die nicht mehr gibt, dann geht das Holz samt und sonders ins Ausland, dort hat es grosse Sägewerke. Und dann kommt es eben nicht nur gesagt rein, sondern dann wird es auch noch gerade verleimt und gerade noch zu Fenstern und Türen und Holzhäusern produziert. Und dann kommen wir jetzt mit dem Lastwagen rein und dann können wir es noch aufstellen. Und dann ist die ganze Wertschöpfung weg. Oder? Das wäre schade. Und darum sind wir natürlich auch interessiert daran, eine starke Holzkette zu haben. In allen Gliedern, auch wenn ich als Einsteiger kann sagen, das ist mir doch gleich, wo das herkommt. Die ausländischen Häuser, was im Schwarzwald auszumachen, das ist auch gute Qualität. Aber halt keine Angestellte, keine Beschäftigte, keine Löhne. Und das wäre schade, wenn wir und dann auch einen Haufen Transportkilometer, das wollen wir natürlich auch nicht, wir wollen das in der Nähe behalten.
Genau, also das ist jetzt Ihre Zulieferkette, oder? Wo ja. Löchrig ist oder was Sie jetzt gerade wieder reparieren, sozusagen.
Also ich will das nicht zu gross anschreiben, ich bin nicht der Retter von der Holzindustrie. Ich sehe die Holzindustrie, ich sehe die Chancen und die Probleme, die sie haben und tue meinen Teil beitragen, aber die Holzkette würde auch ohne Zölle funktionieren, also da muss man sich nicht nichts vormachen.
Von diesem Weg, glaube ich, wenn der Markt wieder funktioniert, dann wird sich die Kette automatisch erholen. Und wenn sehr wahrscheinlich auch, sagen wir, einigermaßen faire Preise rum sind und faire Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber vielleicht würde ich es gerne, weil wir eigentlich von dem Bild von der Stadt von der Zukunft geredet haben, interessiert mich jetzt noch ein bisschen, wie es bei der Bauwirtschaft ist. Wie müssen Sie dort argumentieren oder was müssen Sie dort machen, damit ein paar mehr auf die Idee kommen, weniger Beton einzusetzen und dafür mehr Holz. Wo sind denn die Widerstände?
Ich glaube einfach, wir müssen besser sein. Wir müssen technologisch besser sein. Vielleicht sind wir ein bisschen teurer in gewissen Bauteilen, aber die muss das einfach mehr leisten. Es muss schöner aussehen oder noch Akustik bringen oder weniger sich durchbeugen. So Sachen, höhere Technologie. Und ich bin in meiner ganzen Karriere immer der gewesen, der nicht das billigste Produkt verkauft hat. Die haben immer teurere Produkte im Portfolio gehabt. Oder auch als Ingenieur sind wir nicht die billigsten und haben unsere Leistung trotzdem können am Mann und der Frau bringen und haben auch als Ingenieurbüro können wachsen. Und andere, die nur billig sind, haben nicht können wachsen. Das zeigt doch, dass eben auch das ist interessant für mich, wirklich eine Zusatzleistung haben.
In der Schweiz haben wir nicht wahnsinnig viele Grossstädte im Sinne von Metropolen. Ich denke, es geht irgendwie an die Grossstädte in Amerika oder in Australien oder in Kanada. Da sind die Städte ganz anders unterwegs, in Anführungszeichen. Ist die Schweiz ein guter Ort, um die Art von Innovationen zu entwickeln, wo Sie jetzt dran sind?
Ja, das ist es. Und das hat mit der Größe der Stadt eigentlich nicht viel zu tun. Weil die Bedürfnisse der Menschen, die sind die gleichen, ob es Amerika, USA, Kanada oder EU. Der Unterschied, aber der grosse Unterschied zwischen uns und anderen Ländern ist, wir haben keine Zulassungen. Wir haben keine Prüfingenieure. Das sind zwei ganz wichtige Innovationsbremser. Also nur ein kleines Beispiel. In der Schweiz habe ich 2009 haben wir angefangen zu entwickeln, 2013 haben wir das erste Gebäude gebaut. Schon 4 Jahre zwischen ihnen. Aber ich musste niemanden fragen. Ich konnte einfach bauen und ich trage als Ingenieur die volle Verantwortung. Und da bin ich mich gewöhnt. Ich weiss, wenn ich etwas mache, wenn es nur schon verrutscht oder sich durchbeugt und die Tür nicht mehr aufgeht, habe ich einen Schadenfall. Also ich weiss, ich muss alles so konstruieren, dass es funktioniert. Und jede Neuerfindung muss auch durch das Qualitätsnadelöhr. Wenn ich in Deutschland etwas entwickle, dann gehe ich als erstes zur Behörde und nachher zu einem Forschungsinstitut und muss eine Zulassung erwirken. Und eben, 2013 haben wir das erste, vor 10 Jahren haben wir in der Schweiz das erste Gebäude gemacht. 2017 habe ich in Deutschland ein Gesuch gestellt für eine Zulassung. Seitdem haben wir mehrere Lastenzüge Holz auf Deutschland rausgeschickt, zum Prüfen. Wir haben mehrere 100'000 Franken, also mittlerweile ist es nahe 1 Million, haben wir auf Deutschland geschickt, um die Prüfungen zu machen. Erkenntnisgewinn, ich würde wahrscheinlich sagen, wir hätten einen Haufen Erkenntnisgewinn, für uns ist der Erkenntnisgewinn praktisch null. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, es sind 6 Jahre rum, knapp 1 Million ist fort, gebaut ist noch nichts. In der Schweiz haben wir schon 35 Gebäude gebaut mittlerweile. Und haben bis Ende nächstes Jahr nochmal 35 Gebäude. Jetzt haben wir etwa 20'000 Quadratmeter gebaut. Jetzt bis Ende nächstes Jahr werden es etwa 50'000 mehr sein. Also insgesamt 70'000 Quadratmeter verbauen sie in 70 Gebäude. Und in Deutschland ist noch nichts. Und das ist der Punkt, warum wir in der Schweiz die Chance haben, um etwas zu entwickeln. Das ist unser grosser Vorteil. Gleiches in Kanada, die haben eine Zulassung, aber man muss sie nicht anwenden. Man kann kleinere Ingenieurbüros, die machen das einfach mutig halt, so wie wir. Und grosse Büros, so standardisierte, zertifizierte Büros, die brauchen dann die Zulassung. Mit denen können wir auch nicht zusammenarbeiten. Die können einfach unsere Produkte nicht anwenden. Aber tatsächlich haben wir in der Schweiz und in Kanada bereits bauen, wenn man keine Zulassung braucht. In der EU und in den USA braucht es eine Zulassung, haben wir noch nicht gebaut. Und die sind technologisch, kann man sagen, jetzt 10 Jahre hinten drin. Ich will noch geschwind zur Stadt und zu den Bedürfnissen. Das Bedürfnis der Leute ist ja, die wollen wohnen und meistens in Häusern bis etwa 4 Geschoss, vielleicht 5, 6 Geschoss. Also Einfamilienhäuser haben meistens 2 Geschoss und die Vorstadthäuser, die Mehrfamilienhäuser, haben etwa vielleicht 4. Jetzt in den USA darf man maximal 6 Geschoss machen. Aber die bauen mit einer Technologie, die unsere Grossväter schon gebraucht haben. Etwas Modernes gibt es praktisch nicht. Nachher kommt man näher in die Stadt rein, da werden die Häuser höher. 10, 15, 20 oder noch mehr Geschoss werden nutzungsflexibler. Da weiss man nicht, was dort drin kommt. Vielleicht ist am Anfang ein Hotel. Nach 5 Jahren merkt man, das rendiert einfach nicht. Wir rufen das Hotel raus und machen ein Büro oder umgekehrt. Oder machen Wohnungen, je nach Zone, wenn man das darf. Und die nutzungsflexiblen Häuser, die haben wir bis jetzt nicht können leisten. Bis 6 Geschosse haben wir dann irgendwann dürfen, auch vom Brandschutz her. Da haben wir auch in der Schweiz Restriktionen gehabt, nicht technisch, aber einfach aus Brandschutzgründen. Wir bauen heute noch genau gleich, aber jetzt haben wir die Erlaubnis, jetzt dürfen wir bis 6 Geschosse oder bis 30 Meter in Holz bauen, ohne Probleme. Man kann auch höher, aber dann wird es dann kompliziert. Und Die nutzungsflexiblen Gebäude, die haben wir eigentlich als Holz nicht können machen, weil wir keine punktgestützten Platten für Geschossdecken können machen. Dann haben wir Träger gehabt, kreuz und quer, und das ist kompliziert und teuer und höher geworden. Und jetzt eben mit der TS3-Methode haben wir eine schlanke Decke, die ist einfach flach wie eine Bettnerdecke, ist einfach nicht grau, sondern gel und besteht aus CO2 und punktgestützte Stützen, oder? Und keine tragende Innenwände. Damit kann ich dort halt ein Fitness machen oder ein Hotel oder Büro oder was auch immer. Die Stützen, die stören nicht ganz. Und bis jetzt haben wir das mit Holz gar nicht können. Und darum, also im Ausland wartet es auf uns. In Deutschland gibt es Leute, die wirklich anrufen und sagen, haben wir jetzt endlich die Zulassung, wir wollen mit euch ein Bürogebäude machen. Und wir sagen, wir dürfen nicht, wir können nicht. Und dann sagen sie, gut, dann machen wir es halt wieder aus Beton. Also da ist im Moment so ein bisschen der Weg, wie es läuft. Aber dort bin ich guten Mutes mit allem, was wir da entwickeln. Wenn ich in der Schweiz, wenn ich heute etwas erfinde, kann ich es morgen bauen. Muss ich niemand fragen, muss einfach Verantwortung übernehmen, das mache ich sowieso. Und im Ausland ist halt die Hürde von der Zulassung. Mit dem müssen wir leben. Da kann man sich aufregen, ob man es bleiben lässt. Hat da keinen Einfluss.
Wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Stefan Zöllig recht herzlich für seine Zeit. Wer Timba Group und ihre Innovationen noch genauer möchte kennenlernen, der findet in meinen Shownotes ein paar Links dazu. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.